Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Dina Netz ist am Mikrofon. Guten Tag. Wir begeben uns in diesen Büchern für junge Leserinnen und Leser vom Wald ans Meer und schließlich aufs Dorf. Ein Bilderbuch aus Lateinamerika zeigt uns das Meer als Quelle des Lebens. Micaela Chirif aus Peru hat das Meer geschrieben, illustriert hat es ein mexikanisches Illustrationstrio. Julia und ihr kleiner Urgroßvater heißt der neue Kinderroman von Jens Sparschuh. Er erzählt von der besonderen Beziehung der Titelfiguren. Und zunächst, anthropomorphisierte Tiere oder zumindest sprechende Tiere sind in der Kinderliteratur sehr beliebt als Identifikationsfiguren. Das zeigen die Erfolge von Serien wie Erin Hunters Warrior Cats oder Margit Auers Die Schule der magischen Tiere. Der britische Autor Sam Thompson erzählt in seinem neuen Kinderroman davon, dass Sprache für Tiere auch zum Problem werden kann. Inspiriert ist die Geschichte von den Sprachschwierigkeiten von Sam Thompsons eigenem Sohn. Karin Hahn stellt den Jungen, der mit den Wölfen spricht, vor.
Silas ist ein einsames Kind. In der Schule wird er von den stärkeren Jungen gemobbt, da er nicht spricht. Silas bleiben die Worte einfach im Hals stecken, auch wenn er sie längst gedanklich formuliert hat, kann er sie nicht aussprechen. Doch dann steht eines Tages ein kranker alter Wolf am Waldrand. Das wilde Tier zeigt dem ängstlichen Jungen eine eingetretene Reißzwecke, die Silas aus der Pfote entfernt. Seltsam verläuft diese stumme Szene. Noch eigenartiger ist Silas nächste Begegnung, die die Handlung vom Realen ins Fantastische hebt.
Dann hörte er eine Stimme hinter sich. »Guten Tag«, sagte die Stimme. »Was für ein glückliches Zusammentreffen!« Ein Fuchs saß auf dem Weg, ein gepflegtes Wesen mit scharfen Gesichtszügen und dunkelrotem Fell. Er schaute zu ihm auf. »Mein Name ist Reinhard«, sagte er.
Reinhard ist genau wie Reineke Fuchs aus dem klassischen Tierepos ein so wortgewandter wie verschlagener Filou. Und auch in diesem Kinderroman wird der sprachbegabte Fuchs dem müden Wolf zumindest am Anfang übel mitspielen. Reinhard behauptet jedenfalls, dass er und die anderen Füchse ein gefährliches Tier verfolgen und Silas Hilfe benötigen. Aber ob Tier oder Mensch, Silas bringt kein Wort über die Lippen. Verärgert beißt eine Füchsin dem Jungen in den Knöchel. Der alte Wolf beobachtet dies mit Sorge, heilt Silas Wunde und erzählt, warum keine Wolfsrudel mehr durch die Wälder ziehen und er und seine Gefährtin die Letzten ihrer Art sind.
Eines Tages kamen die Füchse. Die Füchse waren kleiner als die Wölfe und weniger wild. Sie hätten eigentlich Angst vor den Wölfen haben und sich fernhalten sollen. Doch stattdessen taten sie etwas, was den Wölfen neu war. Sie sprachen. Reinhard, der Fuchs, kam zu einem der Wölfe und sprach, »Dein Name sei Isengrim.« Er gab mir meinen Namen, erzählte Isengrim Silas. Vorher hätte ich ihn ignorieren können oder hätte seinem Leben mit einem Prankenhieb ein Ende setzen können. Doch nachdem er mir einen Namen gegeben hatte, musste ich zuhören.
Die Sprache zwingt die wilden Tiere, über ihre Welt nachzudenken und Begriffe zu übernehmen. Zum ersten Mal verspüren die Wölfe Angst, Traurigkeit, Zweifel und so verlieren sie ihre natürlichen Kräfte. Diese Schwäche nutzen die Füchse aus, sie nehmen den Wölfen ihre Selbstbestimmung und versklaven sie. Die schlauen Füchse, die immer mehr in Städten leben, beginnen nun die Menschen zu imitieren. Sam Thompson verdeutlicht den Lesenden, was Sprache bewirken kann und wann Schweigen sinnvoll ist. Die Menschen benötigen die Sprache, um sich zu erklären, doch die Wölfe konnten sich immer auf ihre Instinkte verlassen. Die neue Sprachfähigkeit bedeutet für sie Verderben und Tod. Nur Isengrim und Hersind konnten sich mit ihren drei Welpen retten.
Silas streichelte die winzigen Tiere und fragte sich, wieso ihm das Sprechen hier in der Wolfshöhle so leicht fiel. Im warmen Dunkel und dem erdigen Dunst kamen ihm die Worte viel freier über die Lippen als je zuvor.
Als die Füchse erneut das Versteck der Wölfe aufspüren, bringt Silas alle fünf bei sich zu Hause auf dem Dachboden unter. Er fühlt sich gebraucht und versteht, warum Isengrim und Hersend ihrem Nachwuchs keine Namen geben. Damit beide Wolfseltern auf die Jagd gehen können, übernimmt Silas als Babysitter die Verantwortung. Auf diesen Augenblick hat Reinhard nur gewartet. Mit seinen erfundenen Horrorgeschichten über grausam und sinnlos tötende Wölfe verwirrt er den Jungen. Ahnt er doch, dass Silas voller Ekel gesehen hat, wie Isengrim das blutige Erbeutete aus seinem Magen hochwürgte, um es für die Welpen mit seinen Kiefern zu zermalmen.
Füchse und Menschen sind auf derselben Seite, weil wir beide wissen, wie wichtig Regeln sind, wie wichtig Wörter sind. Mit ihnen können wir uns einigen, was richtig und was falsch ist. Das unterscheidet uns von den Wölfen und allen anderen Tieren im Wald. Wörter machen die Regeln und Regeln machen uns besser.
Völlig erschöpft von Reynards einschmeichelnder Ansprache öffnet der Junge mit stockenden Worten seine Tür und hunderte Füchse strömen ins Haus, zerstören die Wohnungseinrichtung und greifen sich die Welpen. Silas ist tief enttäuscht von seiner Leichtgläubigkeit. Er will die Wölfe bei der Suche nach ihren Welpen unterstützen. Die Legende, die Isengrim vom Menschenkind erzählt hat, geht Silas nicht mehr aus dem Kopf. An der Seite der Wölfe geht ein Menschenkind, um für sie zu sprechen, damit sie wieder so leben können, wie Wölfe leben sollten, frei und ohne Worte. Isengrim setzt alle Hoffnungen in Silas.
Er nützt uns nichts, sagte Hersind. Er wird uns nur noch mehr in Gefahr bringen. Er kann das tun, was wir nicht können, sagte Isengrim. Er widerspricht den Füchsen, wendet ihre Worte gegen sie. Er ist unsere Wolfszunge.
Der englische Autor Sam Thompson entwirft in einer fein formulierten Sprache eine dramatische wie spannende Handlung mit wilden Verfolgungsjagden, tiefgründigen, ja fast philosophischen wie auch witzigen Dialogpassagen und Naturbeschreibungen. Sein Antiheld Silas wird in der fantastischen Welt seine Sprachhemmung überwinden und erkennen, wozu Sprachkompetenz führen kann. Zu wunderbaren Legenden, Fabeln und Märchen, aber auch zu Lügen, Herrschaftsdenken und Tod. In der realen Welt bleibt Silas nach seinen Abenteuern mit den Wölfen das stille Kind. Und doch weiß er, dass er, wenn es darauf ankommt, die richtigen Worte aussprechen kann.
Silas ist die Hauptfigur in Sam Thompsons Kinderbuch, der Junge, der mit den Wölfen spricht. Ingo Herzke hat es aus dem Englischen übersetzt. Es ist im Thienemann Verlag erschienen. Altersempfehlung ab 10 Jahren. Und Karin Hahn war unsere Rezensentin. Der Wald ist für uns Menschen genauso ein Sehnsuchtsort wie das Meer. Beide können uns auch gefährlich werden, aber im besten Falle fühlen wir uns bei und in ihnen im Einklang mit der Natur. Im Verlag Baobab Books ist jetzt ein Bilderbuch aus Lateinamerika erschienen, das mit dem Meer auch das Leben feiert. Unsere Rezensentin Maria Riederer hat »Das Meer«, wie das Buch auch heißt, vorwärts, rückwärts und immer wieder gelesen und angesehen. Jetzt verrät sie warum, indem sie gleich mit einem Text daraus einsteigt.
Der Himmel. Wenn du nach oben schaust, kannst du den Himmel sehen. Der Himmel ist weiß, der Himmel ist lila. Der Himmel ist grau, der Himmel ist gelb. Der Himmel ist schwarz, der Himmel ist rot. Der Himmel ist grün, der Himmel ist manchmal blau. Der Himmel ist voller Wolken und Sterne. Hinter dem Himmel ist nichts. Die Wolken ziehen schnell, die Sterne stehen still. Und der Himmel strahlt, strahlt, strahlt über dem Meer.
Die peruanische Autorin Micaela Chirif schreibt als Prolog für »Das Meer« Verse über den Himmel. Das wechselnde Licht am Himmel gibt dem Meer seine Farbe und zieht die Blicke zum Wasser. Und dann geht es hinunter in die Tiefe, rhythmisch, humorvoll, poetisch.
Der Oktopus. Der Oktopus schläft, wenn er müde ist, wie die Menschen und die Wale und die Krebse. Der Himmel schläft nicht, die Sterne schlafen nicht, die Wolken schlafen nicht, die Wellen schlafen nicht. Die Meerjungfrau schläft und singt im Schlaf. Der Oktopus singt nicht im Schlaf. Der Oktopus schnarcht nicht. Der Oktopus braucht kein Kissen, kein Pyjama, kein Schlaflied.
Es ist wohltuend, dass Micaela Chirif nicht reimt, sondern der Sprache ihren Lauf lässt, sie atmen lässt und fließen lässt ohne formalen Rahmen. Frei wie die Gedankenwellen laufen die Verse dahin und sind doch gehalten von der Idee, eines ins andere hineinfließen zu lassen. Das Wasser, das Tier, den Menschen, die Gedanken des Menschen.
Der Fischer. Woran denkt der Fischer? Man weiß es nicht. Der Fischer betrachtet den Himmel. Der Himmel betrachtet den Fischer nicht und denkt nicht an ihn. Der Himmel hat keine Augen, keine Stimme und keinen Kopf. Der Fischer erinnert sich an den Duft seiner Mutter. Der Fischer singt ein Schlaflied. Der Fischer kann nicht auf den Wolken schlafen. Die Wolken sind keine Kissen. Die Wolken haben keine Federn. Die Pelikane haben Federn. Die Pelikane haben Federn, sind aber keine Kissen. Der Fischer ist allein auf dem Meer. Das Meer schläft im Herzen des Fischers.
Die Bilder hat ein Trio aus drei mexikanischen IllustratorInnen gemalt, gezeichnet, gedruckt und gekleckst. Armando Fonseca, Amanda Mijangos und Juan Palomino. Eine prominente Rolle unter ihren Materialien und Farben spielt darin meistens tiefblaue Tinte. Sie zieht eine ausgefranste Linie durch die Buchseiten hindurch, mal als schmaler Horizont, mal breit verlaufen als riesige Wasseroberfläche, die unter oder über allem liegt, mal als Wolke oder als Stern. Dazwischen tummeln sich Lebewesen, die im Wasser oder auf dem Land leben, Fische, Korallen, Gräser, der riesige Wal, der winzige Seestern, Vögel, Insekten, die Meerjungfrau, der Tiger.
Der Tiger kennt das Meer nicht. Der Tiger heißt nicht Hai. Der Tiger hat keine Flosse auf dem Rücken.
Und doch ist auch der Tiger eins mit dem Meer.
Der Tiger hat Durst. Der Tiger nähert sich dem Fluss. Der Fluss fließt zwischen den Blumen hindurch. Der Tiger trinkt und fragt sich, wo der Fluss anhalten wird.
Das Meer ist weit mehr als ein Buch über das Meer. Es ist ein Gesamtkunstwerk über das Leben im Wasser und auf dem Land, über die Schönheit und die unfassbare Tiefe und Vielfalt des Ozeans. Dieses Buch tut gut, es macht lebendig und es macht Hoffnung, weil es, völlig unpädagogisch, allein durch die poetische Verbindung von Wort und Bild vermittelt, alle Lebewesen sind miteinander verbunden, Himmel und Erde sind eins.
Das Meer. Das Meer ist eine nicht endende Linie. Das Meer ist schwer und gekrümmt. Für den Oktopus hat das Meer 8 Arme, für die Kühe ist das Meer grün und essbar. Für den Tiger hat das Meer nicht die geringste Bedeutung. Das Meer ist kein Fluss. Das Meer schläft nicht. Das Meer hat keine Krallen und verliert keine Blätter, wenn es kalt ist. Das Meer hat keine Federn. Das Meer kämmt sich nicht und steigt keine Treppen. Das Meer verreist nicht. Das Meer stirbt nicht. Das Meer rauscht, rauscht, rauscht. Das Meer hat am Tag und in der Nacht die gleiche Form. Das Meer ist groß wie das Meer. Wenn du alles verbindest, kannst du seine Form sehen. Wenn du nichts siehst, bist du im Meer.
Der Epilog bringt Ruhe in den aufgewühlten und durchgewirbelten Ozean. Auf den letzten Bildern spielen die Kinder am Strand, jedes für sich und bei sich, tief versunken in den Augenblick. So endet das prickelnd lebendige, poetisch-künstlerische und eben auch meditative Bilderbuch über das Meer.
Den Text zum Bilderbuch »Das Meer« hat Micaela Chirif geschrieben, Jochen Weber hat es aus dem Spanischen übersetzt. Die Illustrationen stammen von Armando Fonseca, Amanda Mijangos und Juan Palomino. Baobab Books empfiehlt das Buch ab 5 Jahren, Maria Riederer für alle, die sich an schönen Texten und ungewöhnlichen Illustrationen erfreuen können. Schöne Texte und ungewöhnliche Illustrationen, das passt auch auf die Ausstellung im Berliner Zentrum für Kinder- und Jugendliteratur Lesart, auf die ich Sie kurz hinweisen möchte. Von Anna Humpelhexe bis Zacharias Zappelbein, Wagemut und Wandel in Originalillustrationen zu Texten von Franz Fühmann heißt sie. Sie wird bei Lesart in Berlin gezeigt aus Anlass von Franz Fühmanns 100. Geburtstag in diesem Jahr. Schöne Texte schreibt auch Jens Sparschuh. Er hat Romane und Prosatexte für Erwachsene, Features, Hörspiele, Essays veröffentlicht. Zuletzt erschien das Logbuch »Die Matrosen der Schweiz – Liebes und einige andere Erklärungen«. Seit den 90er Jahren schreibt Jens Sparschuh auch Kinderbücher. 2018 wurde er für den Kinderroman »Der alte Mann und das Meerschweinchen« mit dem Prix Kronos geehrt. Jetzt liegt ein neuer Kinderroman vor, »Julia und ihr kleiner Urgroßvater« mit Bildern von Julia Dürr. Ich habe Jens Sparschuh gefragt, was mich als Moderatorin einer Kinderbuchsendung beim Lesen ihrer Biografien etwas gestört hat. Da werden immer lange Listen ihrer Erwachsenenromane aufgezählt und dann heißt es lapidar, es schreibt auch Kinderbücher. Welchen Stellenwert haben Kinderbücher für Sie innerhalb Ihres artenreichen Werkes?
Ja, das ist ein großer Irrtum natürlich. Ich meine, für Kinder zu schreiben, die Kleinen, die sind ja noch auf großer Welterkundungstour. Das ist natürlich die allerbeste Gesellschaft, in die man sich als Autor begeben kann. Also insofern ist das mindestens gleichrangig.
In der Kritik wird immer wieder die Leichtigkeit gelobt, mit der Sie erfolgreich zwischen den Genres wechseln.
Als ich allerdings versucht habe, eine Passage aus Ihrem Buch zum Einspielen für dieses Gespräch auszuwählen, da habe ich ganz schnell gemerkt, wie genau Ihr Text komponiert ist. Ein Kinderbuch zu schreiben, das sich leicht liest, aber alles andere als banal ist, das scheint mir wirklich alles andere als leicht zu sein, oder?
Ja, zumal bei dem Thema, es geht ja auch ums Sterben, da hätte man ganz leicht auch einen ja, rührselig kitschigen Ton treffen können. Das muss immer wieder aufgeworfen werden durch eine leichte Lakonie. Also wenn sich dann die Verhältnisse umkehren und nicht der Urgroßvater ihr eine Einschlafgeschichte erzählt, sondern sie ihm, weil er ersichtlich schon sehr matt ist, um es sich bequemer zu machen, legt er sein Gebiss ins Glas und das lächelt der kleinen Julia von dort aus freundlich zu. Das sind so die kleinen Wirklichkeitspartikel, die meines Erachtens helfen, einen Text vor dem Absturz in Kitsch und Banalität zu retten.
Das ist die große Stärke Ihres Buches, dass es bei allem sehr leicht bleibt. Und ich habe es auch eher als ein Buch über die Schönheit des Lebens gelesen. Aber darüber können wir gleich noch sprechen. Jetzt sind Sie schon ganz tief eingestiegen in Julia und Ihren kleinen Urgroßvater. Bevor wir Ihnen jetzt im Gespräch weiter vorstellen, würde ich gern eine Passage aus dem Buch einspielen. Da erzählt er Julia, seiner Urenkelin, von seiner Frau Hilde.
Wie habt ihr euch denn kennengelernt, wollte Julia wissen. Ach, seufzte August schwer, schon so lange her. In der Tanzstunde, im Lindenhof war das. Ich war schon damals der beste Tänzer weit und breit. Sogar unser Tanzlehrer, Herr Knag, musste das zugeben. So etwas habe ich in 30 Berufsjahren noch nicht erlebt. Das ist ja unglaublich. Echt jetzt? Fragte Julia. Was war denn so besonders bei dir? Verschiedenes. Zum Beispiel wusste man nie genau, wo meine Füße wieder aufsetzen würden, wenn ich hoch in die Luft gesprungen war. Völlig unberechenbar. Immer eine Riesenüberraschung. Alle hielten die Luft an. »Muss man denn beim Tanzen so hoch in die Luft springen?« wunderte sich Julia. »Ich schon. Schließlich war ich der Meistertänzer.« August führte es mit seinem Spazierstock vor. Das wirbelte zwar allerhand Staub auf, aber natürlich konnte er keine so großen Sprünge mehr machen wie früher. »Man riss sich nicht gerade darum, mit mir zu tanzen. Das kannst du mir glauben.« »Und warum nicht?« »Naja, alle hatten wahrscheinlich Angst, sich vor mir zu blamieren.« »Auch Urgroßmutter Hilde?« »Tja, einmal war sie dann doch dran. Es half alles nichts. Ich zog meinen Hut. Darf ich bitten?« »Bitte«, hauchte sie ganz blass. »Ich habe sie dann auch später jeden Tag im Krankenhaus besucht.«
Eine Passage aus dem Kinderbuch »Julia und ihr kleiner Urgroßvater« von Jens Sparschuh. Herr Sparschuh, tanzen kann dieser Urgroßvater wohl eher nicht? Was sind denn seine Qualitäten?
Ja, Julia fragt einmal, was für einen Beruf hattest du denn früher? Und dann fällt ihm erstmal ein Seemann bzw. Fährmann. Wollen wir darüber richten, über diese kleine Akzentverschiebung bei der Wahrheit, wenn jemand sich morgens die Kapitänsmütze aufsetzt und die Leute vom einen Ufer ans andere bringt, ja, dann ist er in seinem Herzen vielleicht doch ein Seemann, ein Matrose. Und viele dieser Geschichten, die er ihr erzählt, sind von dieser Art. Oder später dann, als die Fähre dicht gemacht wird, weil es eine Brücke gibt, dann wird er Flohzirkusdirektor? Nee, er ist ja eigentlich Busfahrer, aber weil er immer die Schulkinder hinten drin hat, hat er das Gefühl, er ist ja dann doch eine Art Flohzirkusdirektor. Und dieses über die Bande spielen, das verbindet die beiden. Wenn wir es mal aufs Große hin betrachten, die ganz Kleinen, so wie Julia, die gehören ja noch nicht ganz zu unserer seltsamen Gesellschaft. Und die ganz Alten, die gehören schon nicht mehr dazu. Die betrachten unser merkwürdiges Gesellschaftsspiel mehr so vom Spielfeldrand. Und das verbindet die und das macht, glaube ich, ihre sehr besondere Freundschaft auch aus.
Der Urgroßvater, Herr Sparschuh, der ist ohne Zweifel die Hauptfigur der Geschichte. Aber der Roman ist ja aus Julias Perspektive erzählt, nicht umsonst. Sie ist ein ganz pfiffiges Mädchen. Vielleicht erzählen Sie uns noch ein bisschen was über Julia.
Es ist immer so, ich verliebe mich regelmäßig in die Figuren meiner Romane. Und Julia, die hätte ich gern als Freundin gehabt. Die ist ein liebes, kleines, aufgewecktes Mädchen, lebt mit Mama und Bruder Max zusammen in der Stadt. Sie hat viel Spaß mit dem Urgroßvater auf dem Lande, hat ein bisschen Bammel davor, wieder in die Schule zu gehen. Sie hat immer noch keine beste Freundin. Als sie dann aus dieser Ferienwoche auf dem Lande zurückkommt in die Stadt, gelingt es ihr tatsächlich, eine Freundin zu finden, weil sie einen besonderen Trick da draußen gelernt hat von der Katze Arabella. Das verrate ich vielleicht nicht, falls der eine oder andere das Buch lesen will. Es gibt so kleine Zauberkunststückchen, die sie mitnimmt ins Großstadtleben. Das vielleicht zuerst mal in ein paar Worten zu Julia.
Jetzt haben wir schon von Zauberkunststückchen gehört, von Geschichten, aber das reicht wahrscheinlich nicht für eine ganze Woche, die man miteinander verbringt. Der Urgroßvater kann ja nicht mehr so viel Ausflüge oder solche Dinge mit Julia unternehmen. Er zeigt ihr eher das Besondere im Kleinen. Vielleicht erzählen Sie mal ein bisschen, was die zusammen erleben.
Na, zum Beispiel taucht die Frage auf, was gibt's zum Mittagessen? Und Pia, die Schwester, guckt raus auf den See und da sieht Julia in der Ferne den Urgroßvater mit der Angelrute. Und das ist natürlich ein tolles Abenteuer. Julia ist bisher ja eher der Kandidat für Fischstäbchen mit Mayo gewesen. Aber dass man zum Beispiel auch das Mittagessen aus dem See angeln kann, das ist für sie eine ganz tolle und neue Erfahrung. Ja, solche Geschichten erleben die miteinander. Und dann gehen sie am vorletzten Tag dann zur Pferdekoppel. Und da zeigt er ihr ein wunderschönes Pferd, Mona Lisa. Der Urgroßvater sagt ja was Wichtiges. Also mit Pferden kann man sich bestens unterhalten. Die hören einfach nur gut zu. Und dann versucht Julia ins Gespräch, ins einseitige Gespräch mit Mona Lisa zu kommen, weil sie da hat einen kleinen Freund gefunden, Tim, aus der Nachbarschaft. Und zwischenzeitlich hatte Julia mal kurz den Eindruck, ja, der will ja gar nicht mehr mit mir spielen. Da will sie sich mal ausführlich mit Mona Lisa über Tim unterhalten. Aber dann kommt er schon, weil er zum Angeln fährt. Und dann erleben die beiden einen Teil dieses Tages dann am Ufer.
Sie haben selber schon gespoilert, Herr Sparschuh, dass der Urgroßvater am Schluss stirbt. Und ich habe schon gespoilert, dass ich Ihr Buch nicht für ein Buch über den Tod halte, sondern eher für eine Feier des Lebens, für die Schönheit des Lebens und seiner kleinen Momente. Und letztlich bringt der kleine Urgroßvater durch seinen Tod die Menschen ja auch wieder einander näher. Also zum Beispiel Julia und ihre Großmutter, die gar nicht so viel Kontakt hatten. Also dieser Urgroßvater ist über seinen Tod hinaus ein erstaunlicher Mensch. Was außer seinem alten Schlapphut gibt er denn Julia fürs Leben mit?
Er gibt ihr, glaube ich, so einen Witz mit, die Dinge von unterschiedlichen Seiten zu betrachten. Es ist nicht dieses 1:1, so und so ist es. Wenn sie ihren Erzählungen lauscht und ihr echt jetzt fragt, dann weiß man immer nicht genau, ist das jetzt die ganze Wahrheit, stimmt das oder stimmt es nicht? Er ist ja kein Lügner in dem Sinne, überhaupt nicht. Aber er hat allein durch sein Alter schon so viel gesehen und von so vielen verschiedenen Seiten. Und da kann Julia ungemein viel lernen und davon profitieren. Und dann kann er auch ganz beruhigt sich zur Ruhe, zur ewigen Ruhe begeben, weil er der kleinen Julia doch ganz viel mit auf den Weg gegeben hat.
Ausgerechnet auch eine Julia, Julia Dürr, hat die Bilder zu dem Buch beigesteuert. Ziemlich minimalistisch in Schwarz-Weiß, aber sehr treffend, finde ich. Julia Dürr hat auch ihre beiden vorigen Kinderromane illustriert. Was schätzen Sie an ihr?
Ich schätze an ihr genau diesen minimalistischen Strich. Die überlegt sich 100-mal, wie muss dieser Urgroßvater aussehen. Beim letzten Buch habe ich das gemerkt, ihre Vorarbeiten waren ganz skrupulös. Hat sich genau versucht, in diese Figur hineinzuversetzen. Und bei meinen Texten, ich bin jetzt auch nicht der Breitwanderzähler. Ich versuche auch eher mit großer Erzählökonomie vorzugehen. Es gibt ein Gesetz in der Kunst, an das ich mich versuche zumindest immer zu halten. Alles, was gestrichen werden kann, muss gestrichen werden. Das ist dann wirklich überflüssig. Deswegen sind diese hier nach Wochentagen geordneten Kapitel ganz minimalistisch auch gehalten, nicht ausufernd. Das ist mein Bestreben immer, den Leser, die Leserin als Dialogpartner zu haben. Wer die Druckerschwärze aufnimmt, der soll sich selbst seine Geschichte daraus zusammenbauen. Und ich darf und will ihm um Gottes Willen nicht alles vorschreiben und vorerzählen. Das ist doch der Spaß beim Lesen, dass man sich die Welt zwischen den Buchdeckeln selbst zusammenbaut.
Jens Sparschuh über das Schreiben von Kinderbüchern. Wir sprachen über seinen neuen Kinderroman Julia und ihr kleiner Urgroßvater mit Bildern von Julia Dürr, erschienen im Gerstenberg Verlag ab 7 Jahren. Unser letztes Buch für junge Leserinnen und Leser für heute. Im Anschluss folgt hier im Programm Computer und Kommunikation. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Am Mikrofon war Dina Netz.